Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Einen guten Morgen, mein Name ist Katrin Heise. Mein Gast heute ist Hans Leyendegger. Er steht für investigativen Journalismus. Seine Nachforschungen haben geholfen, zahlreiche Affären und Skandale in Politik und Wirtschaft ans Licht zu bringen. Und Herr Leyendegger ist aktiver Christ. So aktiv, dass er in diesem Jahr Präsident des Evangelischen Kirchentages ist. Herzlich willkommen zum Gespräch, Hans Leyendegger.
Ja, guten Morgen.
Die derzeitige Fastenzeit hat die evangelische Kirche ja unter ein Motto gestellt, das Motto mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen. Sie haben in Ihrem Leben so viele Lügen aufgedeckt. Wie halten Sie es denn selbst mit der Wahrheit? Immer unbedingt oder muss man nicht immer alles sagen?
Also ich versuche, die Wahrheit zu sagen. Ich versuche nicht zu lügen, aber es gibt auch immer wieder so Situationen, gibt ja Statistiken darüber, wie oft lügt ein Mensch am Tag. Ich habe mal gelesen, 200 Mal. Das werde ich sicher nie erreicht haben, sondern ich versuche tatsächlich.
Mal am Tag?
Ja, 200 Mal am Tag, sagt Statistik.
Na.
Nee. Aber nur bei der Wahrheit zu bleiben. Manchmal ist man auch diplomatisch. Ne? Was ist Lüge? Also Lüge heißt ja eigentlich, zu wissen, was die Wahrheit ist und dennoch das andere zu sagen. Also in Kenntnis der Wahrheit die Unwahrheit sagen. Das ist so Augustinus und Franz Josef Strauß hat darüber auch viel resümiert. Und ich versuche schon, ehrlich zu sein, auch zu mir selbst. Das ist ja oft das Schwierigste, ne?
Das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste, ja, zu sich selber ehrlich zu sein. Ja. Wie waren Sie denn, wie großzügig als Journalist, wenn Sie mit Lügen umzugehen hatten?
Mal so, mal so. Es ist schon so, dass man so seine Zeit hat. Und wenn man zurückblickt, ist es auch gut, dass man manches nicht mehr ganz genau weiß. Ist ja dann auch eine lange Zeit. Ich bin jetzt 69, viele Jahre in diesem Beruf, bin immer noch bisschen unterwegs, war mehr als Kirchentagspräsident, aber dass manches nicht mehr so da ist und anderes muss da sein, da wo man versagt hat, da wo man Schwächen gezeigt hat, da wo man gravierende Fehler gemacht hat.
Sagt Kirchentagspräsident und Journalist Hans Leyendegger im Gespräch. Hans Leyendegger hat in seiner Zeit als Journalist bei Spiegel und Süddeutscher Zeitung für so manche Schlagzeile gesorgt. Die Flick-Affäre, CDU-Spendenskandal, Enthüllungen mithilfe von den Panama Papers sind nur so ein paar Stichworte, die mit seinem Namen verbunden sind. Herr Leyendegger, was hat Sie angetrieben als Journalist?
Es hat mich angetrieben, herauszufinden, wie etwas wirklich ist. Und ich glaube auch ein Stück Gerechtigkeit. Also wenn jemand gegen die Würde eines Menschen verstößt, beispielsweise Waffenhandel, das waren die Geschichten, die ich am liebsten gemacht habe, weil da bist du auch immer auf der richtigen Seite. Wenn du das aufdeckst, wie Unternehmen beispielsweise den Irak aufgerüstet haben, vor dem ersten Golfkrieg viele deutsche Unternehmen, das macht man mit Begeisterung und dazu kann man auch gut stehen, weil das ist nicht in Ordnung und das muss man versuchen zu verhindern, dass das so weitergeht.
Das finde ich interessant, dass Sie gleich am Anfang sagen, das war wichtig für mich, auf der richtigen Seite zu stehen.
Ja.
Das heißt aber nicht, anecken wollten Sie nicht, aber Sie haben ein klares Bild, was gut und böse ist.
In dieser Frage schon, aber was Waffenhandel angeht oder wenn jemand foltert. Aber es gibt ja zu wechselnden Zeiten Themen, an denen man gearbeitet hat und die man für wichtig hielt und auch wie man sie verfolgt hat. Und da gibt es dann doch schon so einen Abstand, das will ich damit eigentlich sagen. Ich würde sagen, du warst an der Geschichte dran, beispielsweise die Affäre Lothar Späth, alles vergessen. So. Aber die Umstände, wie wir es gemacht haben, ja, der ist dann auch relativ klugerweise schnell zurückgetreten. Aber wie man es gemacht hat, wie man es betrieben hat, gar nicht so sehr der Sachverhalt. Aber das sitzt in mir immer noch drin und mit der Geschichte tue ich mich schwer und mit ein paar anderen auch.
Nur mit was tun Sie sich schwer im Nachhinein? Dass Sie ihn getrieben haben oder dass Sie zu sehr in Lothar Späths Privatleben eingebrochen?
Ja, dass ich ins Privatleben eingebrochen bin, dass ich die Privatsphäre verletzt habe.
Was hat Sie denn damals dazu getrieben?
Die Geschichte. Wir haben die im Team gemacht. Und mir ist es jedenfalls mit einigem Abstand zugegangen, dass ich gesagt habe, man hätte an dieser Geschichte anders arbeiten können, müssen und wäre vielleicht auch in der Sache, um was es dann genau bei den Fakten ging, zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, aber nicht auf diesem Weg. Und so lebt man mit diesen Geschichten oder mit dem, was man getan hat. Manchmal gut, manchmal nicht so gut.
Vor allem waren Sie immer sehr, sehr gründlich. Und Sie sind jemand, der, ich glaube, investigativen Journalismus betrieben hat, da gab es das Wort Jedenfalls benutzte es noch keiner. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt
gab. Doch, doch, es gab das
Wort. Anfang der 80er zum Beispiel im Spiegel, als ein Steuerfahnder Ungereimtheiten beim Flick-Konzern herausbekommen hat. Am Ende weiß man dann oder wusste man dann auch, Spendengelder sind an alle Parteien geflossen. Es ging um Steuerbefreiung damals. Erinnern Sie sich noch, mit welchen Nachforschungen Sie begonnen haben?
Ja, da erinnere ich mich an jeden Tag. Da erinnere ich mich, wie es das erste Mal war, als man ganz viele Unterlagen in die Hand bekam. Das war ja so ein geteilter Fall. Es ging einmal da um einen großen Konzern, der die Republik inventarisiert hatte, um eine Steuerbefreiung zu bekommen und jedermann Geld hatte zukommen lassen. Und daneben tauchte dann eine große Parteispendenaffäre. Das wird oft so zusammen erwähnt. Das waren aber getrennte Vorgänge. Und da waren wir manchmal vor der Staatsanwaltschaft, wir waren manchmal hinterher. Aber du hast natürlich ein Bild bekommen, auch von dem, was die staatstragenden Parteien damals so gemacht haben. Und das verändert dich auch ein Stück. Also ich habe Leute kennengelernt, die sehr gute Staatsbürger sind, die nicht mehr zur Wahl gegangen sind danach, nachdem sie gesehen haben, wie die Parteien da hantiert haben.
Weil sie das Vertrauen verloren haben?
Ja, weil sie das Vertrauen verloren haben.
Sie auch? Was ist jetzt mit Ihnen?
Ich war jung. Ich war überrascht. Für mich war es sozusagen Sozialkundeunterricht und politischer Unterricht und alles zusammen. Aber war natürlich auch sehr stark mit den Kollegen. Wir hatten auch damals ein großes Team. Du versuchtest halt journalistisch vorn zu sein. Die Reflexion findet erstaunlicherweise in diesem Bereich manchmal nachher statt, wie das genau so gewesen ist.
Wahrscheinlich, weil man so ein bisschen auch getrieben ist, oder?
Weil man sich selbst treibt und getrieben wird, ja.
Kann man das Wort Jagdfieber benutzen? Ist das richtig?
Nee, ist kein gutes Wort, weil ich möchte nicht jagen, weder Menschen noch sonst was.
Ja, aber ist es nicht manchmal so?
Aber es ist, ja, es ist der Versuch, bei einer Geschichte, die wichtig ist, die gesellschaftlich wichtig ist, vorne zu sein. Jagdfieber meint auch, da bist du schnell bei Hetzjagd, du meinst sehr schnell bei Verfolgung von Menschen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es in jedem Altersabschnitt war. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der vor einer Wand stand und sagt, dieses Schwein machen wir fertig und trommelte gegen diese Wand. Und ich habe das damals irgendwie so zur Kenntnis genommen und erst sehr viel später verstanden, was das auch meinte. Nämlich fertig machen, erledigen.
Das passiert ja auch immer wieder. Und
die Distanz ist halt mit der Zeit dann doch auch immer größer geworden und auch die Frage, ohne dass man jetzt Pastor ist in diesem Beruf, ne? Aber auch die Frage, was richte ich an? Wie gehe ich mit Menschen um? Das sind so kleine Geschichten oft.
Das heißt, der Mensch ist derjenige, den Sie da verfolgt haben oder hinter dem Sie hergeforscht haben?
Ja, ich war mehr hinter Sachen her, aber die Sachen haben immer mit Menschen zu tun.
Genau, und haben Sie den Menschen immer sehen können trotzdem?
Nicht immer, nein. Nicht immer sehen können. Also ich habe ihn auch nicht immer verstehen können und es sind so Kleinigkeiten, die gar nicht so mit diesen großen Geschichten zusammenhängen. Also ich erinnere mich gut an eine Geschichte, bin ich mit ich habe 5 Kinder und einer meiner Töchter auf irgendeinem Empfang gewesen und plötzlich wird es Stille im Raum. Man denkt, wieso wird es hier Stille? Und du merkst, einige gucken dich an und da sind im Raum 4, 5 Leute, in deren Leben du eingewirkt hast. Ich habe das früher so berufsverändernd genannt, was ein schrecklicher Begriff eigentlich ist. Ne? Ich habe berufsverändernd gewirkt, das heißt, er hat seinen Job verloren.
Ja, genau.
Kann auch richtig sein, dass er nicht mehr an dem Platz ist. Und du merkst plötzlich, und das Kind spürt auch, mit Papa ist irgendwas. Und damit beschäftigt man sich. Oder wenn Leute zu einem kommen, man trifft sie zufällig, man erinnert sich an das Gesicht noch, aber nicht mehr an den Namen. Und er sagt, warum haben Sie das damals über mich geschrieben? Und man weiß gar nicht genau, wer ist das? Was hast du eigentlich geschrieben? Und der holt dann so einen Zeitungsausschnitt, den er jahrelang in seinem Jackett hatte, raus und sagt, dieser Satz, warum haben Sie das geschrieben? Du erinnerst dich nicht an den Menschen so richtig, du erinnerst dich nicht an die Geschichte so richtig. Und da merkst du natürlich auch, ohne dass ich jetzt pathetisch werde, was du auslesen kannst, was du bewirken kannst und wie du auch verletzen kannst. Und damit richtig umzugehen, ohne dass man sagt, ich mache das alles gar nicht mehr. Das ist so die Aufgabe.
Sagt Hans Leindecker hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Lügen und verspieltes Vertrauen, das ist ja nicht nur für die Politik verheerend, sondern auch für den Journalismus. Und wenn Sie, Hans Leindecker, das Wort Lügenpresse hören, was geht dann in Ihnen vor?
Da geht in mir vor, dass es häufig von Leuten verwendet wird, die es sozusagen als Kampfbegriff nur verwenden wollen oder die nicht genau wissen, was es eigentlich meint. Das Gute an dieser Debatte, wenn sie was Gutes hat, ist, dass wir lernen müssen, auf das, was wir tun, genau zu schauen und auch lernen müssen, genauer zu sein, demütiger zu sein, nicht Meute zu sein, viele Punkte, eine andere Fehlerkultur zu entwickeln. Ich finde, die Lügenpresse-Geschichte, so blödsinnig sie an vielen Stellen ist, so unwahr sie an vielen Stellen ist, hat aber innerhalb des Journalismus etwas ausgelöst, sich mehr mit sich selbst ernsthafter zu beschäftigen. Was richten wir an, was machen wir und wie gehen wir mit unseren Fehlern um?
Gucken wir mal den Fall, den letzten, den wir jetzt gerade gehabt haben, der Spiegelreporter Klaas Relotius, der seine vielfach ausgezeichneten Reportagen mit Fakten bestückt hat, die er dazu erfunden hat oder aufgeblasen hat. Und zwar, um damit zu bestätigen, was eigentlich wir alle ja erwartet haben. Sind unsere aller Erwartungen an bestimmte Themen vielleicht das Problem?
Ja, das war eigentlich auch immer das Problem. Wir haben das nur nicht so richtig artikuliert. Also ich komme ja aus dem Printbereich. Und da habe ich gelernt, dass Leute eigentlich oft bestätigt werden wollen. Das heißt, du arbeitest an der Geschichte, wenn es jetzt hochkommt, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und hast dann Erkenntnisse, die auch in großen Teilen neu sind. Und diese Erkenntnisse erreichen auch Leute, die sich ja gar nicht auskennen. Und die sagen dann, das ist mir häufiger begegnet, großer Quatsch. Schlechter Mann schreibt nicht das, was ich denke. Oder wenn Sie Kommentare, Leitartikel sehen, guter Mann oder gute Frau schreibt das, was ich denke. Das heißt,
Man will sich bestätigt sehen.
Das war früher schon so. Das war ja auch bei der Auswahl der Blätter. Wenn einer konservativer war, las er mehr FAZ. Und wenn einer offener war oder liberaler, las er eher Süddeutsche. Wenn ich das jetzt mal auf die Republik schaue, wie sie früher so gewesen ist. Und auch die Journalisten waren ja damals sehr viel mehr in Lagern. Also man war entweder für die Sozen oder man war mehr bei den Grünen, wenn es sie gab, oder mehr bei der CDU. Es gab viel mehr so ein Lagerdenken. Das bedeutete auch, dass der Leser, Hörer, Zuschauer sich von jemand bestätigt fühlte und sagte, guter Journalismus oder nicht.
Und wenn wir jetzt auf uns selber, auf uns Journalisten gucken, dann haben wir doch auch oft eine Idee im Kopf und suchen die Bestätigung, also im schlimmsten Fall.
Ja, das ist so, das darf im recherchierenden Journalismus nie sein. Es gibt eine Idee und wenn man merkt, das ist alles falsch, wirft man entweder die Geschichte weg oder schreibt, man muss auf jeden Fall die aufschreiben, die nach dem, was man gefunden hat, richtig ist, sich der Wahrheit nähert. Nicht die Geschichte, wie sie eigentlich gewünscht wird. Und das noch Interessantere ist, also es wird ja so ein bisschen bei der Deutung, was war Relotius? Relotius hat doch nur das, was die Linken und so sagen, bestätigt mit Amerika und so. Nein, Relotius hat was ganz anderes gemacht. Er hat auch für sehr konservative Blätter geschrieben. Und da hat er ein Stückchen auch das, was in der Echokammer der konservativen Blätter ist, bestätigt. Das heißt, jede Zeitung hat ja einen gewissen Sound, jeder Sender hat einen Sound. Und er war in der Lage, das auch zu bedienen. So ist er nicht nur ein Fall, dass jemand alle unsere Trump-Vorurteile oder Vorurteile über Amerika und auch die Urteile, die es geben muss, es gibt ja nicht nur Vorurteile, sondern Urteile, das hat er bestätigt, sondern er hat es auch, wenn er über Blutrache Albaner schrieb, hat er genau dieses drauf gehabt, wie man Blutrache da zu sehen hat. Und er ist ein junger Journalist, der viel begabter ist, was das Schreiben angeht, als ich das beispielsweise war, der viel besser schrieb, aber der halt dann sich nochmal steigern wollte und nochmal toller.
Das ist das Persönliche. Wir waren jetzt eben aber auch bei dem, was vielleicht das Systemjournalismus oder überhaupt was Journalismus im Allgemeinen vielleicht. Sie haben nämlich angesprochen, das fand ich ganz interessant, dieses, man muss eine Geschichte dann, wenn man recherchiert, wenn man nachgeforscht hat und die ja sich aber nicht als das erweist, was man glaubte, entweder die wahre Geschichte hinschreiben oder aber, wenn man merkt, das ist nichts, sie dann auch lassen. Jetzt ist aber viel Geld, viel Zeit, viel Manpower da reingeflossen. Und im Nacken sitzt einem vielleicht irgendwie die Online-Berichterstattung, die das schon alles zu wissen glaubt. Inwieweit gerät man doch schnell unter Druck und muss dem standhalten, dann doch zu sagen, nein, wir berichten erst dann, wenn die Faktenlage es wirklich zulässt.
Also Relotius ist ein anderer Fall. Relotius ist Reporter und er hat eine Reportage abzuliefern, die soll stimmen. Da hat er all diesen Druck nicht. Er ist gewissermaßen da auch privilegiert. Und all das andere kreist darum, dass man immer wieder nur predigen, unterrichten soll, macht nur eine Geschichte, von der ihr dann auch überzeugt ist, dass sie genauso ist. Und lasst euch von niemandem verführen, sie früher zu machen. Das ist ganz wichtig. Und dennoch beobachtet man immer wieder, dass es so einen Wettlauf gibt. Wettlauf um die erste Meldung, Wettlauf mit den anderen Blättern, mit den anderen Sendern. Und man kommt nicht aus diesem System ganz raus. Also zu sagen, wir machen nur ausgeruhte Geschichten, bei denen wir am Ende des Weges, da wird man, auch wenn man ein bisschen älter ist und auch anerkannt wird, wird man nicht immer mit durchkommen, aber auf keinen Fall eine Geschichte zu machen, bei der man nur sagt, ich werde jetzt so gedrängt, dass ich das einfach mal mache. Das ist Katastrophe und das führt nur ins Unglück.
Sie haben, weil das jetzt auch fast so ein bisschen klingt, als ob jetzt beispielsweise Online-Konkurrenz eben nur negativ besetzt ist. Sie haben weltweite Vernetzung nochmal ganz anders erlebt. Bei der Aufdeckung der Panama Papers haben Sie in der Süddeutschen Zeitung den großen Journalistenpool aus, ich glaube, 80 Ländern geleitet. Abermillionen geleakte Seiten zu Steuerbetrug und Geldwäsche. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Geschichte?
Also gearbeitet haben, ich war Ressortleiter, gearbeitet haben meine Kollegen, ich war nur der Chef sozusagen. Ich bin da reingekommen. Das war für mich auf der Zielgeraden des Journalismus eine der größten Dinge, die ich erlebt habe. Es war gewissermaßen eine Ökumene des Journalismus, dass sie aus so vielen Ländern Leute zusammentaten, um an einer Geschichte gemeinsam zu arbeiten. Und ich erinnere mich noch an eine Konferenz. Wir hatten 3 Konferenzen weltweit. Eine in München, wo dann Kollegen aufstanden, ich komme aus Venezuela, mein Name ist sowieso. Der nächste steht auf, ich komme aus Russland, mein Name ist sowieso. Und du merkst plötzlich, Journalismus ist eine großartige Sache. Leute aus so vielen Ländern kommen zusammen, um gemeinsam an einer Geschichte zu arbeiten. Für mich war das überwältigend.
Es war alles auf Augenhöhe?
Ja.
Man hat nie gesagt, ach, na, dieses kleine Land.
Nee. Jedes Land hat ja auch seine eigene Geschichte. Also wenn ich mich auch an die Kollegen aus Afrika erinnere, die sagen, es ist die Geschichte meines Lebens. Oder du erinnerst dich an die Kollegen aus Russland, die auch beschrieben, wie sie morgens immer andere Wege ins Büro wählen, damit nicht ein Lastwagen plötzlich kommt und sie überrollt. So, und auch für die war diese Geschichte so unglaublich wichtig, an der sie da gerade mit uns arbeiteten. Und das ist, wenn du jetzt all dein eigenes Versagen, deine eigenen Fehler, die du in diesem Beruf gemacht hast, siehst, und dann atmest du durch und sagst, ist das nicht großartig, dass es sowas auch gibt? Und da war ich dankbar. Ich war zwar Ressortleiter, aber ich war dankbar, dabei zu sein. Und wir hatten am Ende jetzt bei der Süddeutschen, die das ja auf den Weg gebracht hat, hatten wir 40 Leute. 40 Leute, die an dieser Geschichte arbeiteten. Und das wochenlang. Aus allen Bereichen. Aber es war auch für alle, wir reden viel über die Krise des Journalismus und wie wir uns so auseinandersetzen mit Dingen. Und du merktest, das Haus atmete durch. Sowas gibt es. Und das machen wir weiter. Und da bleiben wir dran. Und dann kam Paradise Papers und so. Das ist schon, was es an guten Entwicklungen hat. Das reden wir oft zu klein. Und die gibt es.
Sagt Hans Leindecker. Bodenhaftung und Realitätssinn, das ist beides unverzichtbar im Journalismus. Wie haben Sie, Hans Leindecker, versucht, beides zu behalten?
Also ich bin Familienmensch und die Familie erzieht dich.
Sie haben von den 5 Kindern eben schon gesprochen.
Ich habe 5 Kinder, 9 Enkel, 10. Enkelkind unterwegs, ältestes Enkelkind 23. Kann man sich ungefähr vorstellen, wer hier sitzt im Studio. Und ich erinnere mich noch gut daran, ich war mal so Mr. Wichtig auch beim Spiegel. Und kam samstags morgens von irgendwo angeflogen und war selten zu Hause. Und bei uns war es immer lebhaft. Und ich mischte mich in so ein Gespräch ein und dachte, das ist aber so und so, muss man das machen. Und da sagte mein Sohn, Papa, du hältst dich hier mal raus. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was da ist. So. Und dieses zu haben, das ist ein Segen.
Da mal dann tatsächlich sich auch gespiegelt zu bekommen.
So wie es ist, dass man nicht mit all dem, was man gerade wieder gemacht hat und wo man wieder dran sitzt und diese ganzen großen Nummern, sondern du findest das normale Leben. Und bei mir, das hört jeder unterschiedlich, wir haben wenig Freunde im Journalismus, meine Frau und ich, gehabt, sondern mehr Leute, normale Leute, Handwerker oder Lehrer oder.
Und dann war die Themenauswahl die Themen waren schon eine ganz
anders.
Andere.
Du warst so im, und wir sind Gemeindemitglieder, du hast ein anderes Leben. Ich glaube, das Leben ist schwieriger, wenn Journalisten nur mit Journalisten über das reden, was wirklich wichtig ist, weil du hast oft überhaupt keine Ahnung, was links und rechts ist.
Sie mussten auch viel umziehen. Ich meine, da wird die Familie doch auch mal gemeckert haben, oder?
Ja, wir sind 8-mal umgezogen.
8-mal?
8-mal. Und als das letzte Mal, als ich dann die Chance bekam, bei der Süddeutschen Zeitung zu arbeiten und überlegte, ob ich nicht nach München ziehen muss, sagte meine Frau, ich ziehe nicht mit. Und dann stand für mich auch fest, dann muss ich das irgendwie völlig anders machen. In der Ressortleitung ging es so, dass ich auch jedem gesagt habe, Hier ist jeder praktisch Ressortleiter und die haben auch sehr früh dann auch Verantwortung fürs Ressort gehabt. Und
also Sie können offenbar auch mal so ein bisschen abgeben, oder? Sie müssen nicht alles selber machen.
Das war eigentlich immer, ich war eigentlich immer ein Teammensch und ich hatte einfach in den späten Jahren im Journalismus sehr viel Glück. Also du hast ja doch häufiger, wenn du Journalisten triffst, die immer erklären, wie schlecht alles ist, seitdem sie nicht mehr so richtig dabei sind und alles geht runter und so. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich nicht mehr so richtig dabei bin, ist alles nochmal viel besser geworden. Aber das ging auch nur, weil ich wirklich früh gesehen habe, man muss sehr viel mehr noch für die Jungen tun. Also es gibt eine Geschichte, also gibt einen, der ist jetzt auch einer der Ressortleiter bei uns, ein großartiger Kollege. War irgendwie, wir hatten so eine große Steuergeschichte und das Normale war, Fernsehen kommt und so. Und da habe ich gesagt, an dem Tag bin ich nicht da. Und dann sagt er, warum sind Sie nicht da? Ich sage, wenn Fernsehen kommt, wollen die mich fragen. Dann sagen die, wo ist Leindecker und so, weil er macht das ja schon Jahrzehnte. Und ich habe mit der Geschichte kaum was zu tun. Sie haben das gemacht. Und dann hat er das gemacht und er hat das gut gemacht und dann immer mehr und immer weiter. Aber das ist bei ihm auch geblieben, dass man abgeben kann. Dass du nicht jetzt immer Big Boss macht Mr. Wichtig, sondern dass du die Sachen abgibst. Und erstens ist es gut fürs Ressort. Zweitens, diejenigen, die gearbeitet haben, sollen auch dieses dann vorstellen. Und ich glaube, dass so dieser ganze Teamgedanke, den wir ja dann auch in dem Verbund NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, vielerlei Sachen haben, dass das dem Journalismus sehr gut tut, wenn man nicht darauf beharrt, dass man der Einzige ist, der den Überblick hat.
Ich würde gerne mal so ein paar Jahre zurückgehen, eigentlich ganz viele Jahre zurück. Sie sind 1949 im Rheinland geboren. Ja. Ich hätte gerne mal so gewusst, was haben Sie eigentlich vielleicht aus dem Elternhaus mitbekommen, um der zu werden, der Sie sind? Was wir auch gerade besprochen haben, dieses sich nicht immer in den Vordergrund, sondern hat das
ja,
auch
gut,
da schon
das war
seine
natürlich
Wurzeln?
Auch unterschiedlich am Anfang. Also ich glaube nicht, dass ich der war. Das habe ich in der Sendung mehrmals versucht zu sagen. Nicht der, bei der ich heute bin.
Die Entwicklung,
da war schon eine Entwicklung bei. Du wolltest auch vorne sein. Du wolltest auch anerkannt werden. Als ich beim Spiegel war, wollte ich zunächst anerkannt werden von den Kollegen, dass sie sagen, das ist einer von uns. Das ging dann relativ schnell, weil halt dieser Flickkram da reinkam. Aber das Elternhaus, ein bürgerliches Elternhaus, wie es so gewesen ist, Vater Bauingenieur, Mutter Hausfrau, da ist alles relativ gut. Und ich hatte früh auch den Wunsch, Journalist zu werden. Da ging eins aufs andere. Davor hatte ich meinen Wunsch, Priester zu werden.
Ach, das ging schon gleich so parallel. Ja, Sie sind in einem katholischen Elternhaus.
Ich bin im katholischen Elternhaus. Ich bin auch lange katholisch geblieben. Es gab mal so eine Zeit, da war schon eine Haushälterin ausgesucht. Die Katholiken hatten ja damals Haushälterinnen, die so Pfarrer
stellen. So weit waren Sie schon?
Ja, in den Gedanken.
Ach so.
Die Familie fand auch toll, Mensch, der will ja Priester werden. Und da gab es schon jemand, der sich anbot aus dem Verwandtenkreis, mache ich für dich die Haushälterin und so. Aber es ist alles völlig anders gekommen. Ich habe sehr früh geheiratet und bin glücklich geworden.
Ihre Frau ist Protestantin und Sie sind letztlich auch Protestant geworden, haben das aber lange nicht gesagt. Warum?
Ja.
Oder nicht offiziell gemacht?
Es spielte nicht so eine große Rolle, es spielte nur familieninterne Rolle. Meine Mutter ist Katholikin und sehr gläubig. Also abends Rosenkranz beten und so. Und für mich spielte es keine große Rolle. Die Kinder sind evangelisch erzogen. Ich ging in den evangelischen Gottesdienst, manchmal auch zum Katholiken, um nochmal so Volksfrömmigkeit zu spüren. Aber ich war Protestant und habe die Freiheit eines Christenmenschen früh genossen. Also, dass irgendein Oberherr mir sagen kann, wie der Glaube auszusehen hat, das war nicht meine Welt.
Und deswegen auch der Wechsel?
Und der Wechsel war Normalität nachher. Also wir haben, meine Frau und ich, wir wollten kirchlich heiraten und das ging nicht, weil die katholische Kirche das nicht zuließ, 72. Und dann haben wir etwas gemacht, was wunderschön ist, was man allen nur empfehlen kann. Standesamtlich waren wir verheiratet und wir haben 2008 mit Enkelkindern und Kindern und Bläsern und großer Gemeinde nochmal kirchlich geheiratet.
So viele Jahre später.
Ja, so viele Jahre später. Das ist erstens für die Beziehung ganz gut.
Dann weil haben wir wieder so ein richtiges Fest, uns feiern.
Ein großes Fest. Wir haben ein richtiges Fest gemacht und haben geheiratet. Und haben Altenberger Dom mit unserem evangelischen Pfarrer das gemacht. Und das war sehr schön. Das war sehr schön. Und danach halt bin ich dann, hat es auch noch mal Jahre gedauert, aber dann habe ich es vollzogen. Und die Mutter hat auch nichts dagegen. Und heute findet sie auch, dass ihr Sohn Kirchentagspräsident ist, findet sie komisch, aber gut.
Komisch, aber gut. In diesem Jahr, also Kirchentagspräsident Hans Leindecker, aber auch als Journalist durchaus auch noch mit hier im Gespräch. Seit 1975 hat der Journalist Hans Leindecker keinen Kirchentag versäumt. Habe ich irgendwo gelesen jedenfalls. Was Stimmt. ist das so Besondere für Sie am Kirchentag, dass das Sie also, tatsächlich über die immer im Zwei-Jahres-Rhythmus in die verschiedenen Städte treibt?
Ja, also es war der erste Kirchentag, war tatsächlich 75 in Frankfurt. Meine Frau und ich sind da hingefahren, Rucksack, und haben zugehört, haben gebetet. Und Kirchentag war für mich immer Tankstelle.
Tankstelle?
Ja. Wenn so das Leben hat ja auch immer so seine Aufs und Abs. Wenn Kirchentag war, war schön, weil Kirchentag setzt sich eigentlich aus zwei Dingen zusammen. Das ist zum einen großes Glaubensfest mit ganz vielen Veranstaltungen. Der Kirchentag jetzt in Dortmund wird 2300 noch was Veranstaltungen haben. Aber du kommst auch mit tollen Leuten zusammen. Leute, die irgendwas in der Gesellschaft auch bewirken wollen, die ihren Gemeinden was bewirken und in ihrer Stadt was bewirken, die aber interessiert sind am Leben. Und das ist dann das große Forum. Da gibt es viel Prominenz auch. Beim letzten Kirchentag in Berlin war Obama da. Bei unserem Kirchentag in Dortmund werden unter anderem die vier Bundespräsidenten da sein, also die drei ehemaligen, der Amtierende, die Kanzlerin wird kommen, Friedensnobelpreisträger werden kommen, Leute aus 70, 80 Ländern werden kommen. Also ich habe immer, man geht zu einem Kirchentag und man geht zurück und sagt, ist aber gut, ne?
Weil
es
gibt hier so eine Schwarzmalerei.
Na, nicht bestätigt allein, sondern man nimmt so ein Gefühl mit, man lernt auch, was man in Gemeindearbeit, aber auch sonst anders machen kann, wie man Dinge auch anders, man hat interessante Diskussionen. Und dann kommt man ja wieder, das ist wie nach dem Urlaub. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht nach dem Urlaub. Man kommt ja oft zurück und sagt, jetzt habe ich ganz viele Vorsätze. Ne? Und jetzt mache ich das aber ganz anders. Und dann bist du ganz schnell wieder drin, ach, geht ja auch nicht anders. Und der Kirchentag bringt dich doch eine ganze Weile in so ein Gefühl, was man selbst ändern kann, was man verbessern kann. Und das gibt einem so ein gutes Gefühl über eine lange Zeit. Und deshalb bin ich gerne zu Kirchentagen gegangen.
Und deshalb sind Sie jetzt auch gerne Kirchentagspräsident geworden?
Ja, ich war irritiert, weil ich hatte diesen Gedanken nie, dass jemand sagen kann, Kirchentag, weil ich habe so eine ganz große Hochachtung vor allen, die das gemacht haben. Richard von Weizsäcker, Erhard Eppler, und das ist nicht meine Liga. Das sind ganz andere Menschen mit ganz anderen Biografien. Dann ist es gekommen, weil Frank-Walter Steinmeier war gewählt, du wirst gewählt für so ein Amt, und der wurde Bundespräsident, und da ging das nicht. Dann rief mich jemand an und sagte, willst du Präsident werden? Kannst du dir das vorstellen? Dann sagte ich, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann warum? Und dann sagte ich, ja, da waren so viele Große da und die ein anderes Leben hatten und die viel mehr konnten und so. Und dann haben die erklärt, was sie ganz doll daran finden, wenn ich es machen würde. Und dann habe ich ja gesagt und habe es aber von der ersten Stunde als Geschenk betrachtet. Und es ist tatsächlich ein Geschenk geblieben.
Es ist ein Geschenk geblieben, für das Sie allerdings jetzt, ich glaube, tagtäglich rumreisen, wahnsinnig viele Vorträge halten müssen, sogar Geld einwerben müssen.
Ja, nicht müssen, das habe ich gemacht. Das ist ein bisschen dürfen. Akquise, habe ich ja gelernt als Journalist.
Die Türen einzurennen.
Akquise von Informanten.
Dran zu bleiben.
Ja, dran zu bleiben. Und ich mache das mit Begeisterung. Ich mache es wirklich mit Begeisterung, bin dankbar.
Die Losung, die über diesem Kirchentag steht, was für ein Vertrauen. Weil es uns daran mangelt?
Ja. Es mangelt sehr an Vertrauen. Das ist das zweite Buch Könige 1819 entnommen und sich was zu trauen. Also für mich war mein Gottvertrauen immer Antrieb. Für mich war Gottvertrauen immer mein Puls. Aber es gibt ja auch unterschiedliches Vertrauen. Es gibt dennoch Vertrauen, trotzdem Vertrauen. Mhm. Was ist, wenn ein Kind stirbt? Wie ist es da mit deinem Gottvertrauen plötzlich? Wie kommst du damit zurecht? Wie ist es, wenn dir irgendwas weggerissen wird, wenn dein Leben plötzlich ganz anders ist? Da zeigt sich ja auch so, was Vertrauen ist. Und in der Gesellschaft mangelt es an Vertrauen. Wir haben ja eine fragmentierte Gesellschaft, wir haben tiefe Gräben. Wir gegen die ist ständig die Parole von Menschen. Es gibt Hass, es gibt ja auch eine Entwicklung. Also was ich mir nie habe vorstellen können, dass es Menschen gibt, die in Parlamenten sitzen und gegen die Erinnerungskultur wettern. Die dagegen wettern, dass sich dieses Land daran erinnert, welche Verbrechen begangen wurden. Und da, glaube ich, ist dieses über Vertrauen reden, dass sich auch junge Leute was trauen können, dass auch junge Leute Vertrauen haben können in ihre Zukunft. Das ist wichtig.
Da haben Sie jetzt die AfD angesprochen. Ja. Sie wollen Brücken schlagen, so hört sich das an. Und AfD-Repräsentanten sind aber nicht eingeladen. Kann das funktionieren?
Ja, das funktioniert wunderbar. Also wir laden keine Hetzer, keine Rassisten ein. Der Kirchentag ist gegründet worden, weil die Kirche versagt hat im Kampf gegen die Nazis. Und seit 2017 hat sich nochmal die AfD in wichtigen Teilen, wenn wir uns die Flügelleute anschauen, aber nicht nur die, noch mal weiter nach rechts entwickelt. Ich fand immer wichtig, dass wir konservative Leute auf Kirchentagen haben, dass wir wertkonservative Leute haben. Aber die Wertkonservativen hatten eine Brandmauer. Da gab es sozusagen die Vorstellung, dass die Dreggerleute oder so, wenn wir jetzt mal in der alten CDU drin sind, tatsächlich gesagt hätten, also mit dieser Erinnerungskultur kann ich nicht nur nichts mehr anfangen, sondern sie ist schlecht und diese 12 Jahre, 33 bis 45, waren nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Das hätte ein konservativer Mensch nie sagen können. Und die sind mir ganz wichtig, die dabei zu haben.
Und wie ist es mit den AfD-Wählern?
Die werden da sein.
Die werden da sein?
Was werden macht sie so überzeugt? Also auch die AfD-Funktionäre, auch die Repräsentanten. Wir laden, anders als der Katholikentag, lädt der Evangelische Kirchentag keine Repräsentanten ein, sondern wir laden nur Leute ein, die was zu sagen haben. Was soll denn ein Herr Gauland mir sagen können? Aber wichtig ist es dennoch, und dafür werden wir Formen haben, dass wir die einladen, die mit der AfD sympathisieren, die AfD wählen. Ich glaube, es gibt einen harten Kern, den erreichst du nie mehr. Das sind irgendwie 5-6% Nazis bei den Wählern. Aber du erreichst die, die sagen, meine Biografie ist kaputt gemacht worden, mein Dorf ist leer, die ganz viele Gründe haben zu sagen, ich zeige es denen jetzt mal, die in der Politik sind, die hören mir ja nicht zu.
Das Gespräch muss ja über den Kirchentag hinausgehen. Das ist ja sowieso im Moment ständig unsere Diskussion, wir hören uns eigentlich nicht zu, wir sprechen nicht miteinander.
Wobei das auch nicht ganz wahr ist. Also es gibt ja so eine, da bin ich auch gespalten in der Frage eigentlich. Ich habe mir im Osten viel angeguckt, was da läuft. Du hast viele Veranstaltungen, da sagt man, ich darf ja nicht reden. Und die ersten 4 Reihen sind besetzt von Leuten, die alle sagen, ich darf ja nicht reden. Und die dann ständig reden. Und die das auch inszenieren, ich darf ja nicht reden. Und ständig dann sozusagen ihre Ideologie verbreiten. Also dieses Nicht-Reden-Können ist ja auch so ein Kampfmittel geworden, die es angeblich nicht reden können.
Aber sich tatsächlich zuhören, ist ja vielleicht nochmal was ganz anderes.
Ja, das gilt für alle aber auch, ne? Mhm. Mich interessieren ganz viele Dinge. Wie gehen Atheisten mit ihrer Todesfurcht um? Mich interessieren, wie erklären AfD-Wähler, dass für sie der Antisemitismus schrecklich ist? Also ganz viele Punkte. Und ich glaube schon, und da haben wir sogenannte Barcamps auf dem Kirchentag. Und da wird zugehört. Da wird geredet und zugehört. Und das ist schon bei allem Zusammenstehen, bei allem Zusammenhalt, den man braucht, ganz wichtig, dass man zuhören lernt. Und da haben wir auch kompetente Hilfe von der Diakonie. Es gibt da so eine Reihe Unerhört und die Fachleute für diesen Bereich, wie macht man das eigentlich? Wie gibt man auch nichts vor? Und so, die werden das moderieren.
Dass man eben tatsächlich zuhört.
Ja.
Hans Leindecker, jetzt eben gesprochen als Kirchentagspräsident hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast wird in diesem Jahr 70. Von beschaulicher Ruhe, Herr Leindecker, kann man, glaube ich, nicht reden bei Ihnen. Wie kommen Sie mit Alter und Altwerden zurecht?
Gut, manche sagen ja, ich bin 70 oder 75 und fühle mich wie 60. Aber
machen Sie solche Vergleiche?
Ich habe auch so ein besonderes Verhältnis zu dem, was danach kommen wird. Also Christen sind keine besseren Menschen, aber sie haben es besser, weil sie einfach auch die Hoffnung haben. Und das gehört mit zu meinem Leben, gehört beispielsweise, dass meine Frau und ich vor 25 Jahren unser Grab gekauft haben. Da war sie 48 und ich war 45. Und meine Frau hat gesagt, die immer sehr vorsorglich ist, das können wir den Kindern nicht überlassen. Wenn uns jetzt was passiert, so. Und mit dem eigenen Grab auch zu leben und gleichzeitig fröhlich zu bleiben, das ist der Spagat, den ich schaffen
muss. Gehen Sie da manchmal hin?
Ja, oft.
Sie besuchen das schon?
Ja, das muss ja gepflegt werden. Und wir haben auch schon unseren Grabstein. Da kommen keine Namen drauf, sondern es ist ein wunderbarer. Das sind zwei Stelen, die sind verbunden mit so einer Klammer. Und da läuft oben rum von Bonhoeffer, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Und unsere Namen werden kommen auf Tafeln unten. Aber das Grab ist ganz unterschiedlich gepflegt worden. Und es ist groß, weil wir eine große Familie haben. Und wir haben noch ein Patengrab. Wenn die Kinder alle möchten, dann finden wir auch da noch. Also Leute leben unterschiedlich ihr Leben. Und es gibt Alte, die sagen, über Tod mag ich nie reden. Und aber auch damit haben wir früh Leben gelernt, ohne dass wir jetzt eine Todessehnsucht haben. So hat jeder sein Leben. Jeder gestaltet das unterschiedlich. Mancher will nie mehr auftauchen. Wir hatten damals große Schwierigkeiten, ein Grab zu finden. Weil wenn sie nicht tot sind, so erklärte unsere Lieblingsfriedhofsstelle damals, wenn sie nicht tot sind, geht es hier nicht. Können nicht vorher kaufen. Und jetzt haben wir es 25 Jahre bezahlt und hoffen zu verlängern und hoffen noch ganz lange da nicht drauf zu kommen.
So eine Art kleiner Garten, den man immer wieder besuchen kann. Hans Leindecker, danke schön für den Besuch hier.
Danke.
Thank you.